Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute das absolut verrückte Crazy Race in Australien. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, aufzustehen. Und wir sind jetzt auch gerade live auf YouTube und checken das mal aus. Und natürlich mit dabei mein Lieblingskollege Sebastian Fenske. Servus, Basti.
Liebe Grüße nach Berlin mit Bild und mal nicht allein. Man muss ja jetzt aufpassen, dass man jetzt nichts falsch macht. Ne? Jetzt darf man ja nicht in der Nase bohren, das, was
ja,
man
beim Podcast
machen
bohren.
Konnte. Ah, verdammt.
Das hast du doch immer dein. Das, wenn du das deinen Kindern schon beibringst, ist super. So,
wir haben Crazy Race gehabt, du hast es schon angesprochen. Stand jetzt, wir reden von 9.47 Uhr, Nico Hülkenberg, P7. Das Podium, klar, ein wenig überraschend, Max Verstappen auf der 1, Lewis Hamilton auf der 2, Fernando Alonso auf der 3, dahinter wieder Lance Stroll, den hätte ich jetzt am Ende da gar nicht gesehen. Also wir haben einiges zu reden. Puh, ja. Wo fangen wir denn an? Also, wir hatten was?
Ja, also lass uns jetzt, pass auf.
Zwei rote Flaggen, nee, drei rote Flaggen hatten wir am Ende, glaube ich, ne?
Wir hatten drei rote Flaggen und wir haben Sascha und Ralf gesagt, gerade bei Sky, es waren die meisten roten Flaggen, die sie, glaube ich, je in einem Rennen hatten. Also es war wirklich absolut verrückt. Und ich glaube, wir müssen als allererstes mal genau über diese Systematik sprechen. Über diesen Struggle am Ende des Rennens. Weil das war ja schon mega weird. Also, dass wir jetzt hier irgendwie ja dann nochmal irgendwie einen stehenden Start hatten. Dann hat es wieder gekracht. Dann hatten wir irgendwie nochmal fliegende Runde bis zum Schluss eine Runde. Du hast es gerade noch verfolgt, während ich schon mit unserer Technik gerade hier am Kämpfen war. Basti, lass uns das doch nochmal vielleicht kurz aufdröseln, was da genau am Schluss passiert war.
Also, wir hatten knapp vor Schluss in der Runde 54. Kevin Magnussen, der ein oder andere kennt ihn, ein sehr talentierter Fahrer. Nee, also der hatte gute Tendenzen und auf einmal...
Wir haben ihn auch schon gelobt.
Und auf einmal rauscht er am Ende mit der Hinterachse in die Bande. Puh, super viel Schaden, Debris, rote Flagge. Alles klar. Wir hatten jetzt Runde 54 von 58. Rote Flagge heißt ja dann eigentlich wieder nach dem ganzen Abu Dhabi-Gehassel vor 2 Jahren. Es gibt einen Neustart, stehend. Und natürlich ziehen sich alle frische Reifen auf. Natürlich haben alle auf einmal einen leeren Tank. Und... ja, da ging das Geballer los. Also alle Autos gefühlt ineinander, nicht alle, aber Sainz räumt Alonso ab, die beiden Alpines kommen ineinander, Sargent erwischt De Vries, Perez rutscht einmal raus. Also am Ende war da relativ viel Altmetall oder Altcarbon auf der Strecke. Und ich glaube, worüber wir reden müssen, ist vor allem das, was Ralf Schumacher angesprochen hat. Der war ja komplett dagegen. Der wollte das Rennen nicht wieder aufnehmen, weil er genau das erwartet hat. So.
Ja, also genau, sag mal deine Meinung und dann konter ich mal schön. Was heißt jetzt kontern? Ich glaube, ich bin da so teilweise mit dabei, aber nicht komplett.
Also ich verstehe, was Ralf sagen will, aber ich finde es falsch. Also Ralf will ja sagen, hey, es war doch klar, die werden jetzt wie die ganzen Irren, wie die Dreijährigen aus der Kita, wenn es freies Eis gibt, nach vorne preschen, Gas geben und dann wird es natürlich auch crashen. Aber ich denke mir so, das ist doch Formel 1. Das ist Racing. Also ich will doch, was ist denn geiler als, ey, ich habe jetzt nochmal 3-4 Runden Sprint, ich habe relativ frische Reifen, ich habe einen leeren Tank, ich kann einfach Vollgas geben ohne Ende. Das ist doch eigentlich die Situation, auf die man sich am meisten freut, weil da kann man wirklich sagen, okay, wer schafft jetzt wirklich mit dem eigenen Talent da durchzukommen? Also ich verstehe seine Kritik nicht. Es hätte ja auch alles gut gehen können. Und ich sag mal so, dass Sainz vorne Alonso abräumt, das war jetzt ein ganz normaler, ich sag mal, Rennfehler. Es war schon Sainz-Fehler, er hat die 5 Sekunden dafür bekommen, aber das war jetzt relativ normal, das kann immer passieren. Dass hinten so ein bisschen gehasselt ist, ja mei, ich verstehe das Problem nicht. Natürlich ist jetzt für die Teams unserem Budget-Cap jetzt relativ viel, was die jetzt neu ausgeben müssen. Vor allem Alpine, 2 komplett kaputte Autos, das wird definitiv teuer, aber das ist für mich Racing.
So. Also der, ja genau, ich würde jetzt mal, ich muss es splitten im Grunde genommen. Ich gebe dir recht, in der Situation, wir hatten ja diesen riesen Struggle und da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen ausholen, um zu verstehen, warum die Regeln so sind. Das war ja vor 1,5 Jahren, als wir die Situation hatten, dass ja mehr oder weniger Lewis Hamilton aufgrund von nicht ganz klar ausgeführten Regeln um die Weltmeisterschaft gebracht wurde, so nenne ich es jetzt mal ganz scharf. Und naja, und jetzt halten die sich natürlich an dieses Reglement. Wir haben auch diese stehenden Restarts, die ich persönlich super finde, weil es einfach mehr Spannung reinbringt. Und da muss man sagen, am Ende des Tages geht es darum, wer guckt denn dieses Rennen? Ohne uns, die die Formel 1 aufgrund der Spannung lieben und schätzen und gucken, wird es die Formel 1 nicht geben. Also muss ich natürlich das machen, was die Fans begeistert. Und da gebe ich dir in dem Punkt genau recht. Natürlich ist es viel, viel spannender, wenn du irgendwie letzte Runde vor Schluss, wo du denkst, ah gut, Verstappen ist schon wieder 10, 15 Sekunden irgendwie vorne, da wird nicht mehr viel passieren und auf einmal zack, krass, letzte Runde, man hat nochmal einen Restart. Das macht natürlich auf der einen Seite die ganze erarbeitete Leistung während des Rennens kaputt für die Fahrer, aber für uns als Fans natürlich unglaublich viel Spannung, die da reingebracht wird. Deswegen finde ich das schon auch die korrekte Lösung. Und Punkt zwei ist, die müssen ja auch, also das sind die besten Fahrer, die es auf diesem Planeten gibt. So. Ja. Und wenn ich davon ausgehen muss, dass die ihre Boliden dann halt zu Schrott fahren, so wie es jetzt heute passiert ist, naja, selber schuld. Also ich muss doch erwarten, dass die das irgendwie auf die Kette kriegen. Und natürlich versuchen die, so gut es geht, da irgendwie zu fahren. Und dann kracht es halt auch mal. Aber das ist dann halt so. Und ich finde es auch nicht dramatisch. Und diese Ausrede, dass das jetzt, da muss ich auch im Ralf sagen, muss ich ehrlich sagen, dass da jetzt halt außer Spesen nichts gewesen oder was sie da irgendwie noch gesagt hatten. Und da ist jetzt halt viel Carbon kaputt. Ja, bitter, ist so, kostet ein paar Millionen, scheiße. Aber sorry, Leute, wir gucken, das ist ein teurer Sport. Wir gucken die Formel 1 genau aus dem Grund, weil es eben so viel Spannung hervorbringt. Und deswegen finde ich super. Was ich jetzt aber, jetzt komme ich zur Kritik, was ich absolut Banane finde, so, ja, wo ich sagen muss, Leute, wir haben die 58. Runde. Wir wissen, nach diesem zweiten Totalausfall, ja, so, entweder der Bums geht hinterm Safety Car zu Ende oder sie machen quasi irgendwie eine Einführungsrunde, um dann über Start und Ziel zu fahren und dann ist auch wieder vorbei.
Du meinst also jetzt sprich, den letzten Restart, du meinst jetzt nicht
genau,
den...
Ja, ich meine den allerletzten Restart. Ja. Da denke ich mir so, spart's euch. Leute, Red Flag in der 58. Runde heißt Thema erledigt, vorbei. Wenn ich da nicht noch eine ganze Runde irgendwie, wenn ich eine ganze schnelle Runde nicht mehr fahren kann, dann that's it. Dann diese Autoschieberreiter, das war so geil, wo er auf seinen Zettel guckt und sagt, ah, du musst hinter
45,
dann werden die Autos in eine Reihenfolge gebracht, nur um in genau dieser Reihenfolge über die Startzielgerade zu fahren. Ich sage, was ist das denn für ein Bullshit? Also, wenn ich denke, das ist einfach so, Hauptsache, wir sind ganz korrekt nach dem Reglement. Ja, so, wo ich mir denke, was für ein Schwachsinn. Also, das hat mich so, oh, da habe ich mir gedacht, ja, da, einfach nur danach, dass am Ende nicht irgendein Anwalt von irgendeinem Team sagen kann, ah, halt, aber ihr habt das nicht korrekt zu Ende gebracht. Ja, nur das ist halt so.
Alleine nur das Bild, wenn dann der Rennleiter, ein älterer Herr, auf so einen Zettel guckt und dann da zeigt und den Jungs dann sagt, wo es hingeht und denkst so, wow, wir rechnen hier in tausendstel Sekunden und dann dieses Bild, also weird, aber ja, also bei dem allerletzten Restart, da bin ich irgendwie bei dir. Ich denke mir, okay, wollt ihr einfach nur, dass es quasi mit so einer Strafe wie von Sainz dann leichter zurückzurechnen ist oder ist es halt wirklich diese Regel? Im Endeffekt hat man sich durch ein Safety Car in der letzten oder vorletzten Runde ja selber in diese Bredouille gebracht, dass es eigentlich keine richtige Lösung gibt. Auch da wieder Abu Dhabi damals. Man hätte eigentlich nach den damaligen Regeln hinter dem Safety Car zu Ende fahren müssen. So, Lewis Hamilton wäre Weltmeister geworden. Man wollte aber, dass die Autos sich bewegen, wenn sie ins Ziel fahren. Das hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit medialer Darstellung. Man will halt sehen, wie ein Platz 1 unter geschwenkter Flagge über die Linie fährt und so. Aber dann lasst es uns einmal ganz klar definieren. Und es gab ja auch schon mal Diskussionen, soll man da nochmal einen Start haben, also einen stehenden Start plus nochmal eine freie Runde? Weil natürlich so jetzt dieses... fliegender Start ohne echte Rennen. Ja, ach mei. Ganz ehrlich, stell dir mal vor, die hätten da nochmal stehend gemacht.
Dann hätten die Teams wahrscheinlich gesagt, hier, du, dann bleibst du gleich stehen. Hauptsache, du kommst nicht irgendwo und schrottest noch mehr, weil es bringt eh nichts mehr.
Aber also hätten die nicht einen Sektor fahren können, also beim vorletzten Restart hätten die nicht einen Sektor fahren können, weil dann wäre Hülkenberg Vierter geworden.
Und ein Sektor oder muss es eine Runde sein?
Nee, ein Sektor, das wurde bei Sky zumindest gesagt.
Okay.
Und dann hätten sie nicht quasi den letzten Stand nehmen müssen, weil sie sind ja beim letzten Restart ja nochmal auf dem Stand des vorletzten Restarts gefahren. Und wenn sie diesen ersten Sektor geschafft hätten, wie gesagt, laut Sky, dann hätte es Nico Hülkenberg so aufs Podium schaffen können.
Ja.
Und damit...
Ey, es wäre schon der Killer gewesen. Ey, wenn Nico Hülkenberg im Haas auf dem Podium steht, du, dann fresse ich einen Besen, ey. Das ist... Ansonsten, ja, also das war auf jeden Fall grundsätzlich mal, nur um es mal vielleicht abzuhaken, dieses Chaos. Ich glaube, am Ende des Tages, egal wie du es machst, machst du es falsch als Stewards, ja? Lässt du sie nicht fahren, ist falsch, weil du sie nicht fahren lässt. Lässt du sie fahren, geht alles kaputt, dann beschweren sich die Teams wieder. Also du hast halt auch echt einen blöden Job am Ende des Tages.
Aber nur wegen der Leute, die diskutieren. Also ganz ehrlich, für mich war es so, wie es jetzt gelaufen ist, komplett richtig. Von vorne bis hinten. Ich fand die roten Flaggen richtig, ich fand die Restarts richtig und jetzt am Ende den rollenden Restart, dann, weil es ja sowieso keinen Sinn mehr macht, weil die ja quasi die Warm-Up-Lap, die würde ja auch gezählt werden, dann hättest du Schwachsinn. Also ich fand es so, wie es jetzt gelaufen ist, richtig.
Ja. Genau, bis auf, das war jetzt auch mein Argument, bis auf eben dieses letzte Ding, jetzt, die müssen da jetzt irgendwie sich dann nochmal in die richtige Ding-Position schieben und dann da noch eine Runde im Kreis drehen. Das ist halt so, wo ich sage, ja, come on, also da könnte man auch noch den kleinen Punkt einführen im Reglement, so wenn keine schnelle Runde mehr gefahren werden kann nach einer Red Flag, dann sparen wir uns die. Ja, so.
Übrigens, es gibt aktuelle Gerüchte und bei Social Media geht gerade rum, dass Max Verstappen nicht korrekt in seiner Startbox stand beim letzten Restart, also beim letzten richtigen Restart, beim großen Crashstart. Wenn das so kommen könnte. Aktuell noch keine Investigation, aber wie gesagt, bei Social Media geht es gerade rum, dass er nicht richtig in seiner Box stand. Wir erinnern uns da an Alonso letztes Mal. Wer
sind
weiß.
Sind nicht die größten Boxen, sind die Boxen nicht größer? Was war da ganz am Anfang, was Sascha und Ralf erzählt haben, dass die Boxen so groß sind und wer da nicht richtig einparken kann, naja. Naja, aber abwarten, das ist ja jetzt nur Gerücht, unbestätigt. Es gab ja außer diesem ganzen Drama hintenrum
noch ein Rennen.
Gab es ja auch noch ein Rennen, ja, was ja auch ganz spannend war.
Wollen wir mal ganz crazy von ganz von vorne anfangen, weil es gibt ja wirklich so viel zu diskutieren. So, also, der erste Start, Max Verstappen steht auf der 1 und dahinter beide Mercedes, was wirklich extrem überraschend kam, gefühlt auch für die Mercedes extrem überraschend kam, dass man halt erstens die Astons schlägt oder den Aston, Lance Stroll, ist ja nochmal eine Kategorie für sich, aber auch die Ferraris deutlich hinter sich lässt, fand ich schon sehr überraschend. Und dann zieht am Start George Russell an Max Verstappen vorbei und kurz danach auch Hamilton an Verstappen. Und auf einmal war dieses, ich war kurzzeitig so, sind wir jetzt in 2020? Ja. Zwei schwarze Mercedes vor Max Verstappen? What? Aber wie es halt so kommen musste, Leclerc gegen Stroll, über die Szene reden wir jetzt gleich. Es kommt zur Kollision, Leclerc bleibt im Kies stehen und Safety Car. Und dann, ja, du würdest und sagen, schade Schokolade.
Schade Schokolade. Weil da muss man ehrlich gesagt sagen, das war echt eine ganz bittere Nummer, weil du hast ein Safety Car. Denkst natürlich in dem Moment, das war aber nicht bei dem, gell? Jetzt komme ich schon selber durcheinander. War das bei dem, mit dem, wo George Russell dann dummerweise in die Box kam?
Genau.
Und dann gab es Red Flag?
Genau.
Nee, Red Flag gab es doch nicht bei Charles Leclerc.
Bei Charles Leclerc war es.
Das war hinten, als Alex Albon da in die Wand gesammelt ist.
Genau. Wir sind jetzt noch quasi beim ersten Start. Bei so vielen Starts, da kann man echt durcheinander kommen. Aber. Ja. Die Situation Leclerc gegen Stroll. So.
Ja, da muss ich sagen, also die Situation ist halt, dass dann auch wieder gesagt wird, ja, da hat kein Platz oder sowas, das war halt ein Rennunfall.
Ja, aber es war auch kein Platz für Leclerc.
Ja, gut, aber das war jetzt, die haben sich da ausgehebelt, das war eng am Anfang. Siehst du deine Schuldigen?
Also für mich ist Leclerc, also ich sehe es auch nicht als strafwürdige Situation, aber für mich ist ganz klar, Leclerc ist irgendwo hingefahren, wo aber schon jemand war. Das ist wieder die klassische Physik, wo ein Objekt schon ist, kann kein zweites Objekt sein und er ist einfach zu früh in die Kurve rein. Also das war von mir, also aus meiner Perspektive war es einfach nicht clever von ihm, weil er selber sagt im Interview, ja, der war im toten Winkel. Junge, du bist original 1,5 Sekunden vorher an ihm vorbeigefahren. Und dass du dann so früh in die Kurve reinschneiden willst, war einfach deine Hoffnung, dass er früher auf die Bremse tritt, weil er denkt, du ziehst früher rein. Hat aber nicht funktioniert, du hast trotzdem früher reingezogen und zack, fährst ihm halt auf die Vorderachse, schwuppdiwupp, sitzt du auf einmal im Kiesbett, that's it. Also es war nicht clever von Leclerc, finde ich. Er hätte die Kurve ruhig auch weiter außen nehmen müssen.
Ja, das kann man sagen. Also, dass das nicht clever war, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, richtig. Aber es war jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie strafwürdig war, weil er hat sich ja selber rausgeschossen. Am Ende des Tages ist Strafe genug und eine bittere Geschichte, weil irgendwie hat man das Gefühl, ne, also Ferrari so im Allgemeinen, du, also da kommen jetzt eher noch die Mercedes. Ja.
Ja, auch gestern wieder beim Qualifying, da waren halt wieder Kommunikations- und Abstimmungsprobleme. Ferrari ist halt unter Frédéric Vasseur immer noch bei den gleichen Krankheiten wie letztes Jahr. Also Strategie-Fragezeichen, Absprachen-Fragezeichen, Performance, wenn wir da schon mal vorweggreifen. Natürlich, Sainz bekommt am Ende noch die Strafe, ist dann jetzt aktuell, wir wissen ja jetzt nicht so ganz, in welche Richtung es geht, aber aktuell auf Platz 12 gelistet. Aber er ist ja mit dem Ferrari ganz gut durchgekommen und man hatte am Ende nicht das Gefühl, als wäre der Ferrari so viel schlechter, beziehungsweise als hätte der Ferrari im Rennen so ein bisschen Performance gefunden und nicht so schnell abgebaut. Aber für alle Ferrari-Fans, ich will da gerne auch ein Aber hinterher schieben. Hinter ihm der Alpine war auf gleichem Niveau. Vor ihm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, bevor der Abbruch war, da ist er, glaube ich, auf Alonso aufgefahren und Alonso war eigentlich immer auf der gleichen Speed wie Hamilton. Also die waren alle gefühlt in der gleichen, im gleichen Geschwindigkeitsdelta. Ob der Ferrari jetzt so viel besser war oder einfach die anderen teilweise schlechter. Also ich finde, das war ganz schwer zu werten, ob Ferrari jetzt wirklich einen großen Sprung gemacht hat, was sie sich erhofft haben, dass sie jetzt mehr auf Race-Performance gehen, dass sie jetzt länger durchhalten. Ich bin gespannt.
Sollen wir mal über den zwei, also das ist ja eigentlich die Disco, also wir müssen über George Russell sprechen. Das ist der zweite Red Flag gewesen. Das ist quasi ja die arme Sau des Rennens. Wir bräuchten einen neuen Award, so langsam habe ich das Gefühl. Also wir hatten die Situation, dass Alex Albon, der ja tatsächlich ein mega Rennen im Williams gefahren ist vorher, ja, richtig gut in den Punkten, Platz 6 war der, glaube ich, ne? Irgendwie sowas um den Dreh. Relativ weit vorne. Und der zimmert sich dann aber dermaßen in die Wand und Riesenstaubwolke. Er kommt auch noch so leicht auf die Strecke zurück. Glück übrigens auch unter anderem für Nico Hülkenberg, der dann irgendwie gerade noch so, man hat es an der Onboard gesehen, hey, das ist so krass. Also das hätte so schnell, so übel schief gehen können, muss man ehrlicherweise sagen. Naja, aber auf jeden Fall relativ viel Dreck auf der Strecke. Und dann gab es erstmal natürlich Safety Car. Sprich, da hat man gesagt, oh, George, zack, ab in die Box, neue Reifen. Was ja eigentlich strategisch vollkommen die richtige Entscheidung ist, erstmal.
Ja, klar.
Dummerweise kam der aus der Box und dann hat man überlegt, ups, die Tech Pro Barriers, die sind, also die Banden sind defekt. Das heißt, automatisch Red Flag, zack, das war's. Man muss erstmal die Strecke reinigen. Da war ja auch total viel Kies und alles. Ja, und dadurch konnten natürlich innerhalb der Rack alle umsonst ihre Reifen wechseln. Und George Russell wurde da erstmal schon von ganz nach vorne, von ganz vorne ordentlich nach hinten gespült. Das war schon mal sehr, sehr bitter für ihn. Und dann war ja Toto Wolff noch so motiviert und gesagt, komm, jetzt ist bitter, das hat uns jetzt irgendwie versaut, aber wir können ja noch ganz vorne aufs Treppchen fahren. Hätte man gekonnt, wenn einem nicht die Karre hochgegangen wäre, ja.
Wann gab es das dann, letzte Mal? Ein brennender Mercedes?
Ja, ich hab's auch, weiß auch nicht. Das war, also ich hätte es von vielen anderen Teams eher erwartet. Vor allem bei Ferrari hätte ich mir gedacht, das könnte mal wieder gut passieren. Aber ja, dann ist es eben bei Mercedes passiert und George Russell dann eben raus, weil ein paar Runden später ihm dann quasi die Karre abgeraucht ist. Sehr, sehr bitter. Weil ich finde, George hat ein unglaublich tolles Wochenende gezeigt. Der Start war sensationell, wie er sich da an Max Verstappen vorbeigesneakt hat. Also er hat alles richtig gemacht und er hat einfach zweimal so richtig auf den Deckel bekommen. Und zweimal in einem Rennen. Das war so richtig Bad Karma irgendwie, ich weiß nicht. Also dass einmal dieser blöde Fehler damit, oder was heißt Fehler? Das Team kann nichts dafür, er kann nichts dafür. Dass man ihn da reinholt, weil Safety Car ist ein schlauer Move gewesen. Lewis hat sich ja dann noch beschwert, irgendwie, das wäre für ihn jetzt total doof und so, weil er ist jetzt vorne und ist nicht, durfte nicht rein. Ja, am Ende Glück für Lewis, hä? Ja, ne? Und ja, also das war sehr, sehr schade. Und da tut mir echt George Russell echt leid, weil das hätte er wirklich nicht verdient in dem Moment. Das war echt mal ein super Rennen für ihn. Er hätte echt mal auf dem Podium richtig Punkte holen können. Auch gegen Lewis hat er sich da gut durchgesetzt und dann sowas, bitter, ne? Also ich weiß noch nicht genau, was am Auto, also es ist halt Motorschaden, was da genau abgeraucht ist, keine Ahnung, aber da hat es wohl die Pleuel durch ein Deckel gehauen. Also irgendwas richtig Übles. Ja, das ist also George Russell, der Pechvogel des Tages, muss man sagen.
Definitiv. Und ich finde, also Mercedes hat alles richtig gemacht. Sie sind in der Situation mit beiden Autos vorne, einen geschenkten Boxenstopp, da musst du ihn reinholen. Ja. Also das war komplett richtig und auch die richtige Reihenfolge, dass man eben Russell als Ersten reinholt, super. Wir sind halt so ein bisschen um ein Rennen gebracht worden, also wir hatten ein richtig geiles Rennen, aber wir sind so um ein Rennen gebracht worden, wo man vielleicht die Hoffnung gehabt hätte, wie wäre es denn wohl mit zwei Mercedes vorne gewesen, hätten die gegen Verstappen was machen können, aber ich glaube, da träume ich ein bisschen zu sehr von einer Welt, also, wo Mercedes rankommen könnte.
Also ganz, ganz ehrlich, nach wie vor, man hat es ja auch gesehen, wie schnell Verstappen da irgendwie, als er dann vorne war, 2, 3, 4, 5, 8 Sekunden vorne weg war. Der brauchte da gerade mal ein paar Runden für. Also der Abstand, den dieser Red Bull hat, der ist nach wie vor immens. Und man darf sich jetzt auch keine Illusionen machen, finde ich. Nur weil jetzt Mercedes auch im Qualifying super performt hat und jetzt im Rennen ja auch nicht ganz so mies aussah, wobei dieses Rennen so viel Chaos, da kann man gar nicht, glaube ich, in diesem Rennen ist ganz schwer, Leistung zu bewerten. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, weil eben so viele Unterbrechungen waren. Und aber am Ende des Tages hat Toto Wolff das ja schon richtig gesagt, sie haben jetzt so einen, wie er es genannt hat, Sweet Spot gefunden beim Setup an diesem Rennen. Sprich, der Wagen hat einfach sehr gut auf dieser Strecke, so wie sie ihn eingestellt haben, funktioniert. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, und das muss man ehrlicherweise sagen, glaube ich, dass das jetzt die nächsten Rennen auch so sein wird.
Ich wollte also gerade sagen, sie haben letztes Jahr auch viele Sweet Spots in diesem Auto gefunden und genau. Danach kam mal der was ins Gegenteil. Bitter Pot Spot?
Ja, wie auch immer.
Aber eine Szene, also über diese Szene wird wahrscheinlich keiner mehr reden irgendwie in den nächsten Tagen, weil alle über so viele andere Szenen reden müssen, aber über eine Sache will ich nochmal sprechen und zwar es kam ja nach dem Crash von Albon halt zu einem Restart und kurz vor dem Restart gab es diese kuriose Szene in der Warm-Up-Lab, wo auf einmal Autos hart nebeneinander abbremsen mussten. Ich glaube, ein Auto ist ja sogar übers Kiesbett gefahren. Also Lewis Hamilton hat wieder einen klassischen Hamilton gemacht. Der hat in der Warm-Up-Lab kurz vor vorm Restart halt ordentlich gebummelt und dahinter ist es fast zur Kollision gekommen. Also wir hatten ja öfter schon mal die Situation, dass es knapp war, aber das war eine Szene, die fand ich mega weird. Hast du noch in Erinnerung, welche ich meine?
Nee, nicht mehr ganz jetzt, ehrlich gesagt.
Also auf jeden Fall, es kam halt, ich meine, das Problem ist ja, diese Kurven die auf so einer alten Strecke, was ich ja persönlich ganz geil finde, die geben halt nicht so viel Auslaufmöglichkeiten und hinten im Bummelzug in der Warm-Up-Lab kurz vor dem Restart, da sind die halt teilweise so langsam geworden, dass die Autos Probleme hatten, hintereinander zu bleiben und mussten aneinander vorbeibrennen.
Ja, das war ja auch so eine Aktion, also wo ich mir dachte, das ist aber doch immer wieder die alte Leier. Ja. Die vorne sind, die wollen natürlich, dass die anderen schon möglichst nah hinten dran sind, damit man eben in der, wenn man vorne in der Startaufstellung steht, dass die Reifen nicht so schnell kalt werden. Weil je länger du da stehst natürlich und der Erste und der Zweite und der Dritte und der Vierte, die stehen natürlich am längsten vorne, bis dann der Letzte hinten mal eingeparkt hat. Und dementsprechend hast du halt die Situation, dass die dann vorne langsam machen. Das geht dann wie so eine Ziehharmonika hinten zusammen. Und dann hast du halt diese vollkommene Auflaufsituation. Und das ist auch so eine Frage. Ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegt, weil da gibt es ja Regeln, dass du nur einen gewissen Abstand lassen darfst und irgendwie, also, ich weiß nicht.
Naja, es gibt ja diesen Mindest.
So Kindergarten.
Es gibt ja diesen Mindest, die Mindestdistanz, dass du halt nicht dich zu weit zurückfallen lassen darfst, aber dieses, wie schnell vorne, das ist ja nie richtig definiert. Und es gab ja in der Vergangenheit schon Diskussionen. Ich sehe gerade im Chat wird uns auch gerade zugestimmt, man hätte dafür Strafe geben müssen oder können. Ich finde es jetzt unnötig, Strafen für Warm-Up-Labs zu geben, weil das wäre mir dann wieder zu kleinteilig. Aber vielleicht muss man in Zukunft irgendwann mal ein gewisses Delta vorgeben, wie schnell sie fahren müssen, Minimum. Weil das heute, also es hätte auch genauso gut sein können, dass halt ein, zwei Autos in der Bande landen, genau in dieser Situation. Und wir waren immer schon, ich sag mal, kurz davor. Und das ist ein bisschen schwierig. Und bei aller Fairness, es trifft immer gern Lewis Hamilton, weil der bekannt ist, besonders slow zu machen, aber ein Max Verstappen ist da auch nicht viel besser.
Nein. Gerade diese Pfiffikusse, wie sagt man, die weiß schon, was ich meine, die da irgendwie so ein Hamilton, Verstappen, so die Obercracks, die versuchen natürlich mit allen möglichen Tricks, ich erinnere dich noch an das Überholmanöver irgendwie vor anderthalb Jahren, als man dann den DRS-Punkt schnell abgebremst hat, damit man sich vom anderen überholen lassen kann, um das dann wieder DRS zu haben.
Das war doch Jiller im letzten Jahr.
Ja, genau, irgendwie so, ja. Also, da gibt's schon diverse Tricks irgendwie, die da zur Anwendung kommen. Aber das sind halt so Sachen, das ist halt Theater. Was soll das in der Warm-up-Runde, Leute? Ich will jetzt, dass es weitergeht. Ich will Rennen sehen und nicht, dass irgendwie Leute im Kies landen, weil ihr da irgendwie so einen Schabernack treibt. Das ist so...
Schabernack? Ja. Wow.
Schabernack. Ja, ich sag's dir, ja, meine Floskeln kommen wieder. Ich merk schon wieder, ich komme in den Move.
Ich zitiere die Heute-Show, das ist das Jugendwort des Jahres 1978.
1978, ja.
Schabernack.
Genau. 20 Jahre vor meiner Geburt so ungefähr.
So. Das war Restart Nummer 1, Start Nummer 2, stand da Lewis Hamilton vor einem Max Verstappen, natürlich alle mit frischen, leider harten Reifen. Ich hatte in dem Moment schon gedacht so, jetzt sind alle auf hart in Runde 10 von 58. Puh, nicht, dass das jetzt aus Versehen langweilig wird. George Russell übrigens zu dem Zeitpunkt leider Platz 5, weil natürlich alle um ihn herum auch neue Reifen hatten. Hülkenberg aber immer noch auf 7. In dem Zeitpunkt hatte ich immer noch das Gefühl so, mal gucken, was daraus wird. Also, es kam aber so, wie es ein bisschen ja prophetisch vorhersehbar war. Max Verstappen holt sich P1 zurück. Der ist am Anfang ein bisschen umhergetrödelt, hat dann aber mit diesem überlegenen Auto und diesen 4 DRS-Zonen, wow, ist der vorbeigezoomt. Und vor allem eine halbe Runde, nachdem er an Lewis Hamilton vorbei war, war er 2 Sekunden vorweg. Also,
ja, und da sieht krass. Man aber auch, und das ist wieder diese fahrerische Qualität, ich will mich jetzt nicht zu oft wiederholen, weil das haben wir schon in 1000 Podcast-Folgen gesagt, aber man sieht Perez, der deutlich weiter hinten war, weil bei dem ja das Qualifying richtig mies lief, so, und du hast einen Perez, der eigentlich ja auch dann gegen langsamere Autos kämpft, mit dem gleichen Auto wie Max Verstappen, und Max Verstappen pflügt da vorne dran vorbei, alles easy, kein Stress. So, und Perez hat sich da schon deutlich schwerer getan.
Ja, aber da muss ich dir widersprechen. Also, natürlich hat sich Perez schwer getan. Aber wenn du dir die einzelnen Restarts mal anguckst, du hast halt das Problem, wenn du von ganz hinten startest, und das musste Perez verdienterweise für seinen Ausritt, du hast halt in Australien das Problem, dadurch, dass du halt diese S-Doppelkurve da direkt am Start hast, wenn du ganz hinten bist, haben sich alle so breit aufgefächert, du kommst nicht mehr vorbei. Und Perez ist 2-3 Mal wirklich in die Wand gefahren, dass vor ihm einfach kein Platz mehr frei war und er nicht durch konnte. Und der hat teilweise, ich glaube, es war beim dritten Start, da hat er, glaube ich, sogar 2-3 Plätze verloren, weil auf einmal halt die Wand vor ihm zu war. Also es ist halt schwierig beim Start schon Punkte zu holen. Gut, jetzt ist natürlich das Ding, Punkte, Plätze. Wahrscheinlich hätten andere Fahrer andere Lösungen gefunden, keine Ahnung. Aber es ist halt in dieser Strecke schwierig. Und wenn du dann erstmal da in diesem Pulk erstmal hinten drin bist, du kannst halt beim Start von hinten fast nur verlieren, dann ist es schwierig. Auf der Strecke, finde ich, hat er sich relativ gut getan. Was ich nicht verstanden habe, darüber können wir ja gleich nochmal reden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass alle permanent Reifen managen und irgendwie auf die schnellste Runde gehen, weil dann chillt Perez mal irgendwie mal wieder 8, 9 Runden, fährt auf einmal eine schnellste Runde und denkst so, warum bist du das nicht eben getan? Ich hatte das Gefühl, dass alle aufgrund des frühen ersten Boxenstopps irgendwie permanent am Reifen managen waren. Lewis Hamilton war irgendwie fast 10 Sekunden hinter Max Verstappen zurück und auf einmal fährt er die schnellste Rennrunde. Also ich fand das teilweise echt verwirrend, wie dort gefahren wurde, und Perez war halt heute ein bisschen leidtragend, wenn auch selbst verursacht.
Ja.
Ja.
Füge nichts hinzu.
5 Minuten Monolog, ja.
Ja, so, das ist ja, dich muss man immer abhaken mit einem Ja.
Okay, check. Weil sonst gebe ich nochmal einen nach, nachdem du einen nachgegeben hast. Ah, ja. So, wie fanden wir denn jetzt Nico Hülkenberg heute?
Ich fand ihn sensationell.
Fängst du gleich ganz unten an.
Ich will keinen so langen Monolog wie du gerade eben, aber ich erkläre es ganz gerne. Und zwar, was ich fand, was Nico Hülkenberg heute, da gab es mal eine kurze Szene, wo man gesagt hat, da lässt sich drüber diskutieren bezüglich Waving, Underbraking, haben wir ja immer schon gehabt. War aber in meinen Augen auch kein Braking, sondern das war noch mitten im Manöver. Also das war alles ganz, ganz soft. Da haben wir schon ganz andere Manöver gesehen. Und ich finde, was Hülkenberg sehr schlau gemacht hat, ist, er hat es geschafft, auch wenn er überholt wurde, an dem Zug, von dem er überholt wurde, dran zu bleiben, sodass er dieses DRS ihn mitzieht. Und während die vor ihm sich quasi bekämpft haben, hat er das natürlich ausnutzen können, um dran zu bleiben. Dann jede Runde schön sich DRS geholt, die haben ihn quasi so ein bisschen mitgezogen. Und als es dann wirklich am Ende zum Kampf kam, auch gegen Lando Norris zum Beispiel, dieser Zweikampf, ich finde, er hat sich sensationell verteidigt. Ja. Er hat es richtig, richtig gut gemacht. Also da wirklich Chapeau, da haben sich andere schon schneller geschlagen gegeben oder haben grobe Fehler gemacht dann und wurden deshalb überholt, weil sie dann irgendwie einen Ausritt hatten. Und ich finde, das hat Hülkenberg heute unglaublich gut gemanagt, muss man sagen. Also sowohl dieses Versuchen, möglichst in diesem DRS-Zug zu bleiben, wie aber auch das Verteidigen, wenn dann von hinten einer kam, wo er wusste, okay, ich habe jetzt vor mir keinen mehr, also ich kann den jetzt nicht durchlassen, sondern da muss ich jetzt kämpfen. Und ich finde, deswegen ist auch diese Position sehr, sehr verdient. Und ich hätte ihm auch den vierten Platz natürlich gegönnt. Aber grundsätzlich fand ich, also heute hat er mich richtig überzeugt. Das war das erste Rennen, wo ich wirklich sage, so Hülkenberg, top. Also während der andere irgendwie noch nicht ganz gecheckt hat, wo die weiße Linie und die Bande ist, was da der Unterschied dazwischen ist, da muss ich echt sagen, Hülki, Top-Nummer. Also das fand ich wirklich gut und wir wissen, der Haas ist einfach immer noch nach wie vor kein besonders launiges Auto und dafür hat er das einfach sehr, sehr gut gemacht.
Obwohl, man muss ja immer noch sagen, also ich stimme dir zu 100% bei allen zu, in den ersten zwei Rennen, da waren halt immer diese leichten Berührungen relativ am Anfang der Rennen, die halt für ihn es fast unmöglich gemacht haben. Und ich finde es gut, dass es nicht so ist wie bei Mick Schumacher, dass Nico zu früh ins Hintertreffen gerät, weil wir hatten halt beim letzten Mal, da hat Magnussen halt einen Punkt geholt. Und wenn er jetzt zu lange in der Fahrerwertung hinter ihm hergefahren wäre, dann hätte man vielleicht auch schnell wieder so eine komische Schieflage bekommen mit, reicht das bei ihm? Und ich finde, er hat genau im richtigen Moment genau die richtige Leistung gezeigt und ich bin mega begeistert. Ich kann aber auch schon mal sagen, ich glaube, er wird nicht mein Fahrer des Rennens. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ich bin noch am Überlegen. Ein Thema würde ich gerne mal anschneiden. Also wir haben über die Mercedes gesprochen, wo wir immer noch nicht sicher sind, wo die sind. Wir haben über Red Bull, glaube ich, nur eine Randnotiz verloren. Aber was soll man sagen, sie waren wieder großartig. Und ich habe das Gefühl, sie waren sogar schlecht in ihrer Großartigkeit dieses Wochenende. Ein Team,
ja,
über das...
schon wegen dem Qualifying.
Ja. Ein Team, über das wir selten reden, was ich aber gerne mal anschneiden würde, ist Alfa Romeo. Die waren dieses Wochenende wirklich grottoid schlecht. Also hinter den Williams, hinter den Haas, hinter den Alpha Tauris, das war eine ganze Runde nichts. Und das, obwohl mit Joe sogar noch 2 Punkte eingeholt wurden, aber gut, bei so vielen DNFs nicht verwunderlich, wenn nur 12 Autos ins Ziel kommen, darunter Sainz eine 5-Sekunden-Strafe bekommt, dann kann man auch mal Punkte holen. Aber boah, waren die schlecht.
Ja, das ist wohl wahr. Also, aber das war ja, ich meine, Bottas hat am Ende, fand ich, also fahrerisch natürlich mit der Erfahrung, das Ganze ganz gut noch gemanagt, als es diesen Restart gab und er sich da irgendwie durchschlängeln musste. Der ist ja mitten in der Pampa gelandet dann, also weil vor ihm ja alles irgendwie zerlegt wurde, überall war Carbon und Zeug. Das hat er da echt ganz gut gemacht, aber ich meine, die Autos, die sind relativ katastrophal.
Ja, und ich habe mittlerweile das Gefühl, ich meine, gut, Australien ist ja auch nochmal von der Charakteristik her anders als jetzt die ersten zwei Rennen, aber so langsam kristallisiert sich bei mir raus. Wir hatten ja eine Saisonvorschau, da hattest du ja Williams ganz hinten gesehen, ich hatte eher die Haas hinten gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir das relativ schnell vielleicht eher die Alphas hinten sehen. Noch ist das Punktetableau nicht ganz repräsentativ. Wie gesagt, ich sehe auch Probleme bei Alpha Tauri, aber die Haas, die Alfa Romeo sind für mich extrem enttäuschend und auch Bottas, da ist halt irgendwie, ich habe momentan, das funktioniert bei ihm nicht. Ich bin echt gespannt, wo es dahin geht, weil es geht dahin.
Hm. Es geht dahin.
Oh, die hat mir persönlich gefallen. So, aber wer endlich mal ein positives Zeichen gesetzt hat und auch wenn jetzt relativ viele Restarts da waren, finde ich, auch aus eigener Kraft verdient dort war am Ende, das ist Lando Norris auf P6, Oscar Piastri auf P8, sind natürlich nicht mit den besten Voraussetzungen ins Rennen gegangen. Ich gucke nochmal auf die Startaufstellung. Lando Norris auf P13. Wo ist jetzt der andere? Genau, und Piastri auf P16. Aber im Rennen haben sie sich ganz gut geschlagen. Also auch aus eigener Kraft sich ein bisschen nach vorne gefightet. Meinst du, da ist jetzt der Knoten geplatzt?
Nee, ich glaube, das ist eine ähnliche Situation wie bei Mercedes. Ich glaube, die haben einfach, also Australien ist eine sehr spezielle Strecke mit sehr vielen Kurven. Ich kann mir vorstellen, dass es halt, dass die Strecke ihnen gelegen hat. Ich glaube jetzt nicht, dass bei denen irgendwie jetzt plötzlich da gab es jetzt noch keine Riesen-Updates, dass man irgendwie, ich meine, um das aufzuholen, was die hinten dran liegen, musst du ja auch, sag ich mal, dein Konzept teilweise über den Haufen werfen. Da müssen ja viel, viel mehr Dinge kommen. Also ich glaube nicht, dass McLaren jetzt plötzlich irgendwie den Zauberknopf gefunden hat. Also ich würde es ihnen wünschen, aber so viel Chaos wie in diesem Australien-Rennen war, das war das, was ich vorhin gesagt habe, da tue ich mich schwer zu bewerten, ob das jetzt schon das große Ding ist, der große Wurf ist. Das ist es bei Mercedes sicherlich nicht gewesen und es wird es bei McLaren auch nicht sein, da bin ich mir relativ sicher.
Übrigens, wir haben nebenbei ja immer noch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat und es gibt immer noch die Gerüchte, dass die ganzen Wertungen über den Haufen geworfen werden. Das sind Gerüchte. Wir orientieren uns jetzt wirklich am Official Race Results, wie sie von der...
Wir hatten ja beim letzten Rennen auch die Situation, dass wir abends dann eben mit Fernando Alonso da dieses Thema hatten und wir gesagt und dann zurückrudern mussten. Deswegen habe ich ja in der Früh, die letzte Podcast-Folge gehört habe, habe ich quasi nochmal so ein kurzes Update aufnehmen müssen, um dann morgens nochmal alles klarzustellen, weil die erste Viertelstunde unseres Podcasts ja quasi nicht mehr aktuell war. Aber so ist das halt. Wir sind der schnellste Formel-1-Podcast Deutschlands und wir können auch nur mit den Infos arbeiten, die wir zu dem Moment haben. Aber dann ist wenigstens alles noch hier frisch in der Birne, weißt du?
Weißt du, ja. Soll ich dir übrigens sagen, dass ich Gasly in der Fantasy League hatte und total happy war, als der mit Sainz nach vorne gefahren ist und jetzt ist er am Ende DNF auf Platz 13, Happy Birthday. So, wir haben alle wichtigen Punkte besprochen, wir waren bei den einzelnen Restarts, wir haben den Crash am Ende gehabt, wir haben den Schaden von Magnussen, wir haben Hülkenberg abgefeiert, wir haben die Ferraris eingeordnet, die McLaren, ich würde sagen, wir könnten dann zu einem unserer Highlights in jeder Folge kommen. Ich drücke den magischen orangenen Knopf.
Der Fahrer des Rennens.
Das ist übrigens original das erste Mal, dass ich diesen Knopf gedrückt habe.
Ja, sonst baue ich das immer ein.
In 6 Jahren Podcast.
Schön.
Ja, großartig.
Fahrer des Rennens.
Offiziell übrigens Perez geworden, wo ich mir echt nicht sicher war.
Ich habe ihn noch so gerügt.
Hättest du ihn genommen? Also.
Nee. Ich habe ihn ja gerade noch kritisiert.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Also ich glaube, man hat da viel am Anfang Wertung gegeben, aber jetzt so, Platz 5 am Ende, okay.
Ja, es gibt halt, ich glaube, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Da ist er.
Also, was ich sagen will ist, mein Fahrer des Rennens, bevor es mir klaut, ist natürlich Nico Hülkenberg. Hallo, ich fand, das war ein sensationelles Rennen. Ich finde, da haben ganz andere viel mehr Murks gebaut und er hat das super gemacht. Und ich habe ihn ja gerade eben schon 5 Minuten gelobt, deswegen, ich halte mich jetzt kurz. Fahrer des Rennens für mich absolut Nico Hülkenberg. Und ich freue mich, dass wir Gott sei Dank nach dem Abgang von Sebastian Vettel einen deutschen Fahrer da drin haben. Und Nico ist eine coole Sau. Dass er jetzt so gut performt, ist ja umso besser.
Ja, eigentlich gehört er natürlich auch von mir gewählt, aber ich habe ja eben schon angekündigt, ich will jemand anderes nehmen. Eigentlich müsste ich ihn fast teilen und Hülkenberg mitgeben, weil es war großartig, aber ich möchte die Leistung von Lando Norris nicht unter den Tisch fallen lassen, beziehungsweise auch von Oscar Piastri. Sie haben mir im Rennen beide verdammt gut gefallen. Ich gebe den Fahrer des Rennens am Ende an Lando Norris für ein Comeback-Race, was wirklich gezeigt hat, er kann es immer noch. Er sitzt einfach in dieser orangenen Papaya. Möhre, die einfach irgendwie nicht nach vorne kommt.
Dabei sah es so gut aus, mal.
Ja, also irgendwann müssen wir demnächst mal darüber reden, wie wir die Zukunft von Lando Norris einschätzen, wo er hingehen sollte, wo er hingehen könnte, weil das geht nicht mehr lange gut, trotz ewig langen Vertrag, aber er zeigt, dass er immer noch Auto fahren kann, deshalb mein Fahrer des Rennens, Lando Norris.
Sehr geil, ich sehe gerade hier im Chat, einer schreibt, save Nico und der drunter kommt direkt, Norris war aber auch stark. Also genau unsere beiden Meinungen.
Ja, es ist immer so.
Vielen Dank an Finn und Thomas. Habt ihr genau erfasst, so wie wir das auch denken und jetzt würde ich sagen.
Der Cockpit Klaus.
Puh, es gibt eigentlich nur einen, der es schaffen kann. Er ist eigentlich in der Hall of Fame der Cockpit-Kläuse. Ja. Hatte lange so seinen letzten Besuch, ist, glaube ich, den hat er schon ein bisschen länger her. Aber er hat ihn einmal verdient, weil er einfach mitten aus dem Nichts ein Rennen wieder spannend gemacht hat. Das ist natürlich Kevin Magnussen.
Ja. Eindeutig. Ich kann verstehen, ich habe hier viele gesehen, die die Rennleitung nehmen. Und kann ich nachvollziehen, weil man vielleicht mit der Einstellung nicht ganz zufrieden ist. Es ist ja auch sehr diskussionswürdig, wir haben ja vorhin lange drüber gesprochen. Aber ich sehe es auch so, Kevin Magnussen, der wirklich, ich dachte erst, es ist irgendwas kaputt gegangen bei ihm.
Ja, ja.
Irgendwas defekt, dass er da irgendwie in die Wand, aber er ist einfach in die Wand gefahren. Das ist so wie als wäre es so geplant, als wäre so, ups, oh, kam doch schon in die Wand. So, ganz, ganz weirde Aktion, deswegen, also Kevin Magnussen, du hast uns ein sehr spannendes Ende beschert, muss man sagen.
Ja, danke dafür.
Danke dafür, aber die Aktion war halt leider semi-geil, ja, sorry dafür.
Vor allem, wir sind hier nicht in Monaco, in Jeddah, wo du halt auch mal blind in irgendwelche Kurven reinfährst und dann mal anecken kannst. Also da, an der Stelle, nee, never ever. Kevin, Glückwunsch, willkommen im Game, auch 2023, du bist dabei.
Das Kapperl des Rennens.
Oh, jetzt ist Flo sauer, weil ich habe ja auch so gesehen noch den alten Sound drauf. Das ist irgendwie,
du hast den falschen genommen.
Also eigentlich kommt da so ein Wut, aber ich habe es also nicht geschafft, mein Gott. Also Kappa, also, das Rennen.
Dickes Bashing an Basti, der es einfach versemmelt hat, aber egal. So, was wollte ich sagen? Kappa des Rennens. Ja, vor wem ziehen wir das Kappa des Rennens? Ich ziehe das Kappa vor dem gesamten Rennen, weil ich es einfach super entertaining fand. Drei Red Flags. Also jetzt muss man auch sagen, ich feiere jetzt nicht, dass irgendwie alle Autos irgendwo im Kies landen oder sowas, ja, um Gottes Willen. Aber es war halt von vorne bis hinten ein sehr, sehr spannendes Rennen. Und nicht, weil die Strecke so super geil ist, nein, sondern weil einfach so viel passiert ist. Also ich glaube, das hat uns den Australien Grand Prix so ein bisschen gerettet. Also so weit würde ich tatsächlich gehen, um zu sagen, wir haben es so oft gehabt. Man steht irgendwie früh auf, um 6:30 klingelt der Wecker, damit um 7 irgendwie das Rennen ist und das an einem Sonntag. Und du denkst dir immer so dann, toll, Australien waren 1,5 Stunden, wo ich mir denke, ja, war so semi-spannend, ja. Und heute war es mal ein richtiger Kracher. Irgendwie, wir hatten 2,5 Stunden echtes Entertainment. Also danke dafür. Ja, war geil.
Ich möchte mal Romy aus dem Live-Chat zitieren, der sagt, Kapperl des Rennens, der Live-Podcast von Stint, ja klar. Kommt jetzt nicht jede Woche, nicht, dass ich jetzt einige...
Wir schauen immer,
jetzt,
dass wir es schaffen, genau.
Genau, wir versuchen das ab und zu mal so reinzusneaken, aber es ist jetzt erstmal als Probe und dann gucken wir, ob es sich lohnt. Nein, also mein Kapperl des Rennens ziehe ich vor der Saison 2023, weil die Autos ziemlich gut eng beieinander liegen. Ich habe ja vorhin mal diese Szenerie besprochen. Lewis Hamilton wird von Alonso gejagt, dahinter Sainz, dahinter Gasly. Das waren 4 Autos, 4 verschiedene Marken, 3 verschiedene Motoren, die sich ein gutes Racing geliefert haben. Also ich wäre auch echt neugierig gewesen, ohne den Magnussen Crash, wie das ausgegangen wäre, weil es hätte zu dem Stand, wo es da passiert ist, dass sie so eng beieinander waren, hätte es auch genauso gut sein können, dass Gasly aufs Podium fährt. Also mir gefällt das, wie die Autos hinter den Red Bulls enger beieinander sind, dass wir, glaube ich, noch ziemlich geiles Racing dort haben werden. Mir gefällt natürlich nicht, dass Red Bull so weit vorweg ist. Natürlich nicht. Verdient, ja klar, selber erarbeitet, richtig super. Aber das dahinter, das gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, dass die Alpines langsam mit reinkommen. Und wenn die Ferraris das bestätigen, was sie dieses Wochenende ansatzweise gezeigt haben, dann wird 2023 noch richtig geil. Deshalb, mein Kappa ziehe ich vor der Enge des Felds, vor der Saison 2023, vor der Entwicklung und hoffe, da passiert noch einiges.
Ja, da gehe ich schwer von aus.
Kann Mercedes eigentlich jetzt noch eine B-Version bauen? Das finde ich eigentlich eine spannende Frage, weil ja, irgendwie hat man nach dem Wochenende...
Jedes Mal kommen Updates, ein Update nach dem anderen, keine Ahnung, also abwarten und gucken. Also ich glaube, Toto ist ein Beißer und der wird sicherlich nicht klein beigeben. Deswegen könnte es noch ganz spannend werden. Du, wir haben jetzt noch was anderes auf dem Zettel. Und zwar gibt es Riesendiskussionen.
Oh ja, 2 Riesendiskussionen.
Ja, sollen wir mal mit dieser Reglement-Thematik über wie das Rennwochenende künftig aussehen könnte quatschen? Da bin ich jetzt echt gespannt auf deine Meinung, weil da haben wir tatsächlich im Vorfeld noch nicht drüber gesprochen.
Nee.
Nur besprochen, dass wir es besprechen wollen. Ganz kurz, ich hoffe, ich krieg's jetzt richtig zusammen. Also es soll wohl so sein, dass man am Freitag ein Qualifying hat, das für den Sonntag gilt und sich am Samstag mit einem Qualifying und Rennen als nur für dieses Sprintrennen quasi, dass es nur um das Sprintrennen geht am Samstag.
Ja,
und das Sprintrennen keine Auswirkungen auf die Startaufstellung des richtigen Rennens hat. Ist das richtig, Basti?
Nee, also es sind grundsätzlich mehrere Varianten im Raum. So ein Durcheinander, wie du es gerade vorgestellt hast, habe ich jetzt persönlich gar nicht gelesen, aber schwamm drüber. Also Stefano Domenicali, Stefano Domenicali, der hat das ganze Ding losgetreten und zwar am vergangenen Wochenende hat er einem portugiesischen Sender ein Interview gegeben und da gesagt, wenn es nach ihm geht, brauchst du keine Trainings. Wumm. Da hat natürlich, wenn dann der Big Boss der ganzen Geschichte sagt, also keine Trainings mehr, dann tritt es natürlich was los. Anschließend wurde dann die ganze Woche diskutiert. Wir sortieren nochmal ganz kurz, wie sieht es aktuell aus. Wir haben aktuell 2 Trainings am Freitag, wir haben ein Vormittagstraining am Samstag, europäischer Zeit, das Qualifikationsrennen am Samstagnachmittag und am Sonntag natürlich das Rennen. Jetzt ist die Überlegung, kann man davon irgendwas wegschneiden? Und die eine Variante war, wir fahren nur noch ein Training, wir fahren nur noch ein Warm-up vor dem Qualifying oder wir machen halt Training, Qualifying, Sprint, Qualifying, Rennen. Aber dann immer, dass das Qualifying für das danach folgende Rennen passiert. Also
genau, dass du eben, die wollen quasi das Sprintrennen und das normale Rennen komplett voneinander abkoppeln. Dass man eben nicht mehr, dass das Sprintrennen keine Auswirkungen mehr hat auf die Startposition des normalen Rennens.
Genau, und dass man halt die vermeintlich weniger interessanten Sessions wie halt eben Trainings eben stark reduziert. So, und jetzt sortieren wir es mal ein bisschen. Ich fange mal mit meiner Meinung an. Achtung, Meinung. Ich finde, was Domenicali lostritt, richtig. Bei mir persönlich sind drei Trainings mindestens eines zu viel. Es haben sich ja die Fahrer so relativ positiv darüber geäußert. Einige haben so gesagt, mir reicht ein Training. Ich will die Strecke kennenlernen, ich will so grundsätzlich das Setup kennenlernen. Aber dass man hier halbe Rennsessions fährt, das ist vielen dann auch ein bisschen zu viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du dir die Samstag-Sessions reinziehst, wenn du Sonntag in der Vorberichterstattung dir das alles anhörst, du hörst ständig so Sachen wie, ja, wir haben aber gesehen, in den Long Runs hat Red Bull da und da performt und wir gucken uns nochmal die Grafiken an und. Da versucht man extrem viel aus diesen Trainings zu lesen. Und meist bist du in dieser Lesart gar nicht so verkehrt. Ich will aber nicht vor dem Rennen wissen, dass Red Bull in den Long Runs fast eine Sekunde schneller war. Also das ist natürlich interessant, um aus diesen Trainings was rauszuholen, aber...
Das ist halt aber ein Fakt. Also da.
Ja, aber musst du denn im Training wirklich Rennen schon quasi einmal proben? Ich finde es richtig, dass man rausgeht und sagt, okay, was ist mit dem leeren Tank, was ist drin? Und dann guckt man nochmal, okay, im Rennen können sie in die Richtung gehen. Aber eigentlich reicht es doch, wenn du ein bis maximal zwei Trainings hast, du brauchst nicht drei, um dich nochmals fürs Qualifying zu trainieren. Ja. Aber Gegenargument, ich verstehe die Fans an der Strecke, die halt extrem viel Geld zahlen für das, so ein Rennwochenende. Die wollen natürlich was sehen, aber wir waren beide schon bei Formel-1-Rennen. Ganz ehrlich, beim Training, wenn du auf der Tribüne sitzt, du isst dann deine Bratwurst, du trinkst deine 27 Euro Cola. Du nimmst jetzt da auch nicht so viel mit. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, ich würde es auf ein Training reduzieren. Mach das Training am Samstag vor dem Qualifying, du weißt so grob Bescheid. Dann kannst du auch diesen krassen Rennkalender ein bisschen drücken. Dann machst du halt Freitag Media Day, weil ganz ehrlich, du siehst es ja auch an den Einschaltquoten, ist jetzt nicht so, dass die Leute brennen und sagen, oh wow, Freitag früh 5 Uhr, erste Trainingssession Australien, ich stelle mir den Wecker. Nee.
Ja, aber das, der Punkt ist, was ich halt sehe, ist, ich meine, wir haben ja eh schon einen sehr aufgeblasenen Rennkalender. Also jetzt bei allem, was ich jetzt gleich sagen werde, ja, also ich bin ein riesen Formel-1-Fan, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Aber wir haben jetzt 23 Rennen. Wir haben jeden Samstag ein Qualifying quasi. Wir haben jeden Sonntag ein Rennen so gefühlt. Ja, wir haben Triple-Header. Wir haben das alles irgendwie zwischen März und Anfang Dezember. So, und jetzt noch ein Rennen am Samstag. Also ich bin ja eh schon kein Riesenfan von diesen Sprintrennen, weil ich finde, es verwässert immer mehr. Also ich gebe da voll dieses Argument rein. Das Highlight muss sonntags anderthalb Stunden Vollgas. Und ich will nicht, dann ist Samstag ein bisschen was, wo man Punkte kriegt. Da ist irgendwie Rennen. Dann ist Sonntag nochmal Rennen. Dann haben wir jetzt irgendwann dann bald drei Qualifyings gefühlt. Also I don't need it. Ich brauche das nicht. Nee. Also ich will mein Highlight. Ich will diese Vorfreude auf dieses eine Rennen. Ja, wenn ich das jeden Tag habe, dann ist irgendwie, dann fange ich irgendwann, komme ich an den Punkt, wo ich sage, gut, das Sprintrennen schalte ich nicht ein, weil ich habe ja morgen noch das andere Rennen und so. Also es ist für die Leute, die sich ein teures Ticket am Wochenende kaufen, top, ja, keine Frage. Die kriegen dann an diesem Wochenende super Entertainment geliefert, keine Frage. Aber für uns, die es am TV schauen, ja, ich meine, es mag neben uns beiden noch viel, viel krassere Freaks geben, die dann wirklich am liebsten Montag bis Sonntag jeden Tag irgendwie mit einem Rennen aufstehen würden. Keine Frage, aber mir mangelt es jetzt nicht an Unterhaltung sonntags, ja. Und es gibt ja auch im Sommer noch andere Dinge als irgendwie Samstag, Sonntag 48 Stunden vor der Glotze zu hocken.
Echt? Das ist
mal so ganz blöd, ja. So, ich finde einfach, klar, auch wenn ich jetzt kein Problem hätte, wenn irgendwie ein Rennen plötzlich eine Stunde länger dauert, ist ein bisschen Entertainment mehr, keine Frage. Aber was mich halt irgendwie nervt, ist, dass die Exklusivität dieser einzelnen Rennen kaputt geht. Das merkst du auch schon durch einen längeren Rennkalender teilweise. Also weil du wirst irgendwann gesättigt, weißt du? Du wirst overloaded mit hier ein Rennen, da ein Rennen, ach ja, wer hat da nochmal gewonnen? Es wird mehr Durcheinander geben und ich finde einfach dieses Highlight, dieses eine Rennen am Sonntag, das ist für mich das große, große Highlight und ich sehe keinen Mehrwert für TV-Zuschauer oder für uns zu Hause, jetzt da irgendwie dann zwei Qualis zu haben irgendwie und dann die Startaufstellung. Das ist alles, nee. Also das ist mir too much. Für wenn du vor Ort bist am Wochenende, saugeil, keine Frage. Aber für, ich sag mal, die Masse der Zuschauer, die jetzt nicht vor Ort sein kann, finde ich es jetzt irgendwie nicht so mega.
Ich finde aber, du hast zwei Punkte jetzt noch ein bisschen verrührt. Also ich stimme dir bei allem hundertprozentig zu. Ich würde aber die Sprints gerne mal mental ausklammern, wenn du jetzt ein klassisches Rennwochenende hast. Also sprich, Freitagtraining, Samstag Quali, Sonntag Rennen. Da frage ich mich, ob es denn nun wirklich drei Trainingssessions braucht. Ich verstehe die Argumente, dass die Leute sagen, ja, aber die Rookies müssen ja fahren. Und wir müssen ja auch die neu entwickelten Teile testen. Ja, aber da reichen auch zwei Sessions. Und die Formel 1 will nachhaltiger werden. Sie wollen grün werden, sie wollen Biosprit, sie wollen weniger Reifen verbrauchen. Ganz ehrlich, das kannst du am effektivsten machen, indem du einfach eine Session wegnimmst. Oder du sagst halt, wir machen am Freitag halt 1,5 Stunden Session. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Testet Teile, testet Rookies. Fertig aus Mickey Mouse oder macht von mir aus 2 Stunden am Stück. So, dann hast du halt wenigstens in der Hinsicht eine Spannung, weil du nicht weißt, oh, was machen die jetzt? Und kommt jetzt ein Rookie oder kommt jetzt ein Teil? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass sie jetzt, um ihr Ziel zu erfüllen, nämlich grüner zu werden, kommen sie nicht drum herum, ein Training zu killen. Was die Sprints angeht, da bin ich komplett bei dir. Ich bin auch kein großer Fan davon. Wir hatten auch schon schöne Sprints, aber Sprints kosten halt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lebenszeit für die Zuschauenden, weil die eben am Freitag Quali gucken müssen und dann am Samstag den Sprint und dann am Sonntag. Und dann ist wieder die Frage, in welcher Reihenfolge starten die jetzt? Ich fände jetzt hier Quali-Sprint, Quali-Rennen, jetzt ist es zu viel. Mahn-Sprint, okay, mache ich mit.
Genau.
Aber jetzt schon dieses Jahr, wir haben, glaube ich, 6 Sprints, ist mir persönlich eine kleine Nummer zu viel. Ich will mich
orientieren können. Wenn das so weitergeht, dann rauchen dir wieder die Motoren ab, dann hast du wieder Gridstrafen, die ganzen. Also mir ist es auch zu aufgeblasen. Also ich verstehe, die wollen Kohle machen und die wollen eben die Leute in die Stadien locken und an die Strecke locken, auf die Tribünen. Aber irgendwann ist, glaube ich, irgendwo mal eine Grenze erreicht und ich finde so mit 3-4 Sprintrennen in der Saison, dass man nochmal so ein Zwischenhighlight vielleicht hat, ist das alles in Ordnung, aber dass das jetzt jedes Wochenende ist, brauche ich nicht. Du hattest noch ein anderes Thema, Basti, gell?
Genau, und zwar das große Thema, was jetzt die Woche diskutiert wurde, ist jetzt durch dieses Rennen halt ein bisschen nach hinten rausgefallen. Ich habe jetzt auch gar nicht so genau hingeguckt, weil es war halt ja quasi kein richtiges Rennen am Ende. Jubel auf den Fangzäunen. Also, die Woche wurde eine Regel klar rausgegeben. Man möchte in Zukunft keine Teammitglieder mehr haben, die sich auf den Zäunen befinden. Es geht darum, wenn halt der Fahrer das Rennen gewinnt, durch das Ziel fährt oder vielleicht ein kleines Team fette Punkte absahnt, dass dann immer die halbe Boxencrew, teilweise die ganze Boxencrew, da am Zaun hängt. Vor allem, ich erinnere mich noch an diese ikonischen Bilder mit Michael Schumacher, wo gefühlt jeder, der irgendwo ein rotes Textil hatte, an diesem Zaun hing. Und das möchte man aus Sicherheitsgründen verbieten. Eben diese Gefahr, boom, was ist, wenn jemand runterfällt? Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, Zaun mit Einknick kann ich mir gar nicht vorstellen, weil diese Zäune sind ja dafür gebaut, dass da Autos gegenfliegen können. Dann kann da auch mal ein Mensch dran hängen. Also es geht darum, diesen Zaunjubel will man weghaben. Bam. Halte ich für einen riesengroßen Fehler, weil du darfst in der Formel 1 vieles anfassen, vieles, was auch die Sicherheit betrifft. Aber du darfst auf jeden Fall nicht die Emotionen verbieten. Und ich finde, dieser Zaunjubel, der ist Emotion pur. Vor allem, wenn du halt kleine Teams hast. Ich weiß ja, noch, Pastor Maldonado, als der damals gewonnen hat und das Team ist ausgeflippt. Die wussten gar nicht, wie feiern geht. Oder jetzt.
Was sollen denn die Leute bei den Rallyes sagen, wo irgendwie, wo die Oma mit dem Bier im Klappstuhl neben der Kirche sitzt und da irgendwie dann das Rallye-Auto vorbei donnert? Also, ich meine, die hängen hinter den Fangzäunen, die stehen ja nicht auf der Startzielgeraden. So, und sorry, wenn die Fangzäune es nicht schaffen, irgendwie 30 Mechaniker-Hanseln da zu halten, die sich da irgendwie dran lehnen, dann da ist doch auch nichts umgeknickt irgendwie je oder so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwie einen großen Struggle hatten. Also, ja, dann kommen wieder die Kritiker und sagen, ja, und wenn dann was passiert, muss erst was passieren, damit man was ändert, aber ich glaube, da sind wir aus Fernperspektive, ist da, also ich sehe da keinen Need, das irgendwie zu ändern. Also es ist wieder an so einem, aber es ist an so einem Quatsch dann sich wieder aufhängen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es andere Stellschrauben, die man verändern kann, aber sowas ist doch.
Wie gesagt, du darfst auf gar keinen Fall die Emotion verbieten. Ich bin mal gespannt, ja, wie sich das entwickeln wird, weil es soll wohl dann nur Geldstrafen geben. Ganz ehrlich, also das trägt Helmut Marko persönlich einen kleinen Schein zu den Ordnungshütern. Also ja, ich fände es schade. Ich hoffe, dass man da nochmal ein bisschen rangeht oder vielleicht ein bisschen mehr Augen zudrücken macht, weil vor allem bei diesen Highlight-Momenten im Chat stand gerade Red Bull 2021, als Max Verstappen Weltmeister wurde, diese Gänsehaut, wie da sind ja wirklich jeder an der Box. So, das darfst du nicht verbieten. Das sind halt Bilder, allein immer, wenn das Team lossprintet und wenn du allein das schon nicht hast, das Team soll halt drin auf Hockern, auf Klappstühlen sitzen bleiben und sich einfach nur High Fives geben. No, bitte, geht da nochmal ran, das darf so nicht bleiben. Aber natürlich, wir werden die Woche auch wieder bei Social Media, also bei unserem Instagram-Kanal, sind wir auch wieder auf eure Meinung gespannt. Im Chat lesen wir gerade schon einiges mit. Diskutiert mit uns mit. Seid dabei. Wir haben Bock drauf. Wir sind auch immer wieder neugierig. Wir sind auch ganz ehrlich, wir haben ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ja? Schreibt also, uns.
Aber,
wenn wir dusselig sind.
Aber Schabernack war cringe, oder? So.
Er hat es schon wieder gesagt. Mein Gott, ey, hör auf damit.
Mit diesen Worten, meine Lieben, würde ich sagen, wir verabschieden uns aus unserer Live-Session und hat technisch alles noch geklappt, bin ich ganz happy, zumindest so ansatzweise. Ich würde sagen, ich wünsche euch was und wir hören uns dann auf jeden Fall spätestens beim nächsten Rennen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Servus.